Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Gestern Abend, da sind die Filmfestspiele von Cannes zu Ende gegangen mit der Preisverleihung. Für manche ein Grund zum Jubeln.
Fantastisch, das ist großartig. Ich bin noch ein bisschen im Schock, aber wir freuen uns so unglaublich.
Die deutsche Filmemacherin Mascha Schilinski, nachdem sie hier tatsächlich einen Preis bekommen hat. Eine absolute Newcomerin mit ihrem zweiten Film überhaupt. Auch für den deutschen Film ist das ein großer Erfolg. Es ist nämlich lange her, dass Regisseure aus Deutschland hier etwas gewinnen konnten. Fatih Akin erhielt 2007 den Drehbuchpreis für Auf der anderen Seite. Und dass Regisseur Wim Wenders die Goldene Palme bekommen hat für seinen Film Paris, Texas, das war 1984. Diesmal hat Jafar Panahi die Goldene Palme gewonnen, ein iranischer Regisseur, für seinen Film It Was Just an Accident. Er erzählt da von einem ehemaligen Häftling, der einen Folterer von früher wiederzuerkennen glaubt, ihn kurzerhand kidnappt und zusammen mit anderen ehemaligen Häftlingen dann diskutiert, was sie mit dem Mann machen sollen, also ob sie sich rächen sollen und wenn ja, wie. Seine Reaktion auf den Preis?
Natürlich bin ich überglücklich, aber ich bin vor allem aus einem Grund glücklich. Dieser Film ist eine Hommage an alle Menschen, mit denen ich das Leben im Gefängnis geteilt habe.
Auf jeden Fall ein politischer Film ist das. Panahi hat den Film heimlich im Iran gedreht und die Frauen im Film tragen keinen Schleier. Aber war das auch eine politische Entscheidung, diesem Film die Goldene Palme zu geben? Das habe ich unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt.
Also ich würde die Entscheidung jetzt nicht auf ein politisches Statement reduzieren. Diese Jury unter dem Vorsitz der französischen Schauspielerin Juliette Binoche, die hat hier natürlich auch einen unbeugsamen Regisseur geehrt, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert den Menschen im Iran mit seiner Kamera sozusagen Rückendeckung gibt. Also gerade seinen weiblichen Figuren gibt er mit filmischen Mitteln einen Spielraum, den ihn ja das Regime überhaupt nicht lässt. Und It Was Just an Accident oder ein einfacher Unfall ist nun sein bisher offen politischster Film, aber es ist eben auch ein Film in der Tradition von Panahi, ein humanistischer Film, der große Fragen aufwirft. Was macht uns zu Menschen? Stehen wir auf der Seite der Rache oder an einem anderen Ort als das Regime, an einem Ort der Menschlichkeit? Und Panahi ist übrigens mit diesem Preis der vierte Regisseur, der die Hauptpreise der drei großen Festivals von Cannes, Venedig und Berlin, gewonnen hat. Also Goldener Löwe, Goldener Bär und Goldene Palme. Das ist vorher nur drei Regisseuren gelungen. Henri-Georges Clouzot, Michelangelo Antonioni und Robert Altman.
Also hat auch der mit Abstand mutigste Filmemacher hier gewonnen. Aber geht diese Entscheidung für den Gewinnerfilm für Sie auch aus künstlerischer Sicht in Ordnung?
Unbedingt. Weil It Was Just an Accident, der hat einen drängenden Rhythmus, das ist fast wie getrieben erzählt. Das ist ganz toll, wie sich das aufbaut. Und Jafar Panahi bezieht sich ja künstlerisch auf den italienischen Neorealismus. Und wenn jetzt in seinem Film da diese vier ehemaligen Häftlinge und Gefolterten, zwei Männer und zwei Frauen im Lieferwagen diskutieren, was sie machen sollen mit diesem entführten Folterer, wenn sie sich streiten, sich anschreien, ausrasten und sich wieder versöhnen, dann wirkt das wie improvisiert, das ist aber hochpräzise inszeniert. Und es gibt Bilder in der Wüste außerhalb von Teheran, in denen dieses Roadmovie ja wie ein Western aussieht. Und dann gelingt es Panahi auch noch in diesen Rhythmus einen Running Gag einzubauen, nämlich die Korruption. Also ständig halten Menschen in den absurdesten Situationen die Hand auf und drohen die Entführer im Lieferwagen zu verpfeifen. Also es ist ein unglaublich komplexer und fein gewebter Film.
Lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auf den Filmemacher Jafar Panahi zu sprechen kommen. Sie haben schon gesagt, er hat alle großen Festivals schon abgeräumt sozusagen. Mhm. Er hat 2022 im berüchtigten Evin-Gefängnis im Iran gesessen, war verurteilt worden, weil er mit anderen Filmleuten gegen Polizeigewalt protestiert hatte. Im Februar 2023 war er dann freigekommen auf Kaution nach einem Hungerstreik auch. Wie ist denn seine aktuelle Situation, wenn er jetzt mit der Goldene Palme im Gepäck quasi in den Iran zurückkehrt?
Ja, das ist die große Frage. Panahi hat natürlich durch diesen Preis weltweite Aufmerksamkeit bekommen und das schützt ihn wahrscheinlich für den Moment, auch weil das Regime im Moment angesichts der Atomverhandlungen keine negativen Schlagzeilen gebrauchen kann. Und es war natürlich auch nicht nur schön, sondern auch klug, dass Panahi gestern Abend bei der Verleihung das gesamte Team auf die Bühne geholt hat, auch seine Schauspielerinnen, die eben auch unverschleiert auftraten. Und eine solche Teamgeste habe ich, glaube ich, in Cannes noch nie gesehen. Und damit sagt Panahi natürlich auch, wir sind da. Wir werden von der Welt gemeinsam gesehen, wir stehen zueinander und wir kämpfen gemeinsam mit dem Kino für unser Land.
Sie selbst hatten besonders dem deutschen Beitrag die Daumen gedrückt, also Mascha Schilinski und ihrem Vier-Generationen-Porträt In die Sonne schauen. Auch sie durfte sich ja gestern Abend über einen Preis freuen. Es ist ihr zweiter Film, eigentlich unglaublich, oder?
Ja, das ist unglaublich. Ich meine, ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht und ich grummle auch noch ein bisschen über diesen Jurypreis, den sie ex aequo mit einem anderen Film bekommen hat, weil ihr Film, der lief ja am Anfang des Festivals und für mich ist es eigentlich ein Film, der einen der ganz großen Preise, ja, großer Preis der Jury oder Goldene Palme verdient hätte, weil für mich schwebten diese Bilder über allen anderen Bildern von Cannes, muss ich sagen. Und Sie haben es schon angedeutet, Mascha Schilinski, ja, die ist sozusagen eine Newcomerin, hat erst den zweiten Film gedreht und sie erzählt in die Sonne schauen über 100 Jahre hinweg von Frauen und Mädchen in einem Bauernhof in der Altmark in der Nähe der Elbe. Und sie findet für jede Epoche, vom Kaiserreich bis in die deutsche Gegenwart, ein Licht, eine Optik, eine subtile Textur. Und sie verbindet eben die Erfahrung dieser Mädchen, Gewalt, Liebe, Alltag, Adoleszenz, mit einer fließenden Erzählung, die Raum und Zeit durchquert. Und man kann einfach sagen, Mascha Schilinski ist mit diesem Film in Cannes zu einem Star der internationalen Filmwelt geworden. Sie wurde hier gefeiert, wirklich wie nur kann, das Kino feiern kann. Und ich höre jetzt auch auf zu grummeln.
Ins Kino kommt dieser Film erst im September, habe ich gesehen. Kann sich da noch was ändern?
Ich glaube, dass sie diesen Vorlauf auch jetzt mal braucht, um sich nach diesem Cannes zu erholen. Weil dann wird ja wieder ein wahnwitziger Rummel um sie eintreten. Also ich glaube, September, da können wir uns drauf freuen.
Wer ist denn sonst noch ausgezeichnet worden von der Jury in Cannes?
Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall noch über den großen Preis der Jury sprechen. Das ist der Film Sentimental Value von dem norwegischen Regisseur Joachim Trier. Das ist eine Familiengeschichte in Oslo. Nach dem Tod der Mutter sehen sich zwei Töchter mit ihrem Vater konfrontiert, der die Familie früh verlassen hat. Er ist ein bekannter Regisseur und er kommt mit einem Drehbuch zur Tür herein, einer Familiengeschichte. Und seine älteste Tochter, eine Theaterschauspielerin, soll die Hauptrolle übernehmen. Das ist sozusagen die Konstellation. Und dieser narzisstische Vater wird gespielt von Stellan Skarsgård. Und es ist einfach faszinierend zu sehen, wie diese Künstlerfigur, dieser Vater, die Töchter, die er nie wahrgenommen hat, nur durch die Kunst jetzt sehen will. Ja, also ein Film über Neurosen und über die heilende Kraft der Kunst und des Kinos. Und der Film schlägt sich vielleicht ein bisschen zu sehr oder zu reibungslos auf die Seite dieses alten Egomanen und Narzissten. Aber einer der interessantesten Filme in Cannes, in jedem Fall.
Seit einigen Jahren schon gelten die Filmfestspiele von Cannes quasi als Beginn der Oscarsaison. Filme, die hier erfolgreich sind, die finden sich wieder im Oscar-Wettbewerb. Eine Goldene Palme von Cannes ist ja fast schon wie eine Oscar-Nominierung. Und im vergangenen Jahr bei Anora, da hat der Gewinner sogar später den Oscar gewonnen als bester Film. Und auch das ist nicht der erste solche Fall. Welche Filme von Cannes könnten Sie sich denn sehr gut im Oscar-Rennen vorstellen?
Also ganz klar, Jafar Panahis Film Die Goldene Palme, I Was Just an Accident, der wird bestimmt von einem der co-produzierenden Länder für den Oscar ins Rennen geschickt werden. Auch Sentimental Value von Joachim Trier mit Stellan Skarsgård hat bestimmt da Chancen. Und ich hoffe natürlich auch, dass Mascha Schilinskis Film In die Sonne schauen von deutscher Seite eingereicht werden wird. Ich meine, es ist ja noch eine Weile hin bis zu den Oscars im nächsten Jahr. Aber man sieht schon jetzt auch wieder, dass Cannes eine richtige Oscarschmiede ist.
Wenn Sie jetzt eine Bilanz ziehen der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes, vielleicht kurz, worüber haben Sie sich am meisten gefreut dieses Jahr?
Also ganz ehrlich, es gibt hier in der Altstadt von Cannes einen wunderschönen Markt. Und ich habe mich unheimlich gefreut, dass der Käsehändler mich in diesem Jahr zu Beginn mit einem Handschlag, einem Take Five begrüßt hat. Das ist eine Auszeichnung, wie eine gute Akkreditierung eigentlich. Und ansonsten habe ich mich hier in Cannes 11 Tage lang jeden Tag über die Lebendigkeit des Kinos gefreut. Es war ein ganz tolles Festival.
Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus war das mit ihrer Bilanz der Filmfestspiele von Cannes. Der Theatermacher Christopher Rüping hat Anfang Mai einen echten Coup gelandet. Eigentlich sollte ihm nämlich der Berliner Theaterpreis verliehen werden. Er erklärte aber, es fühle sich falsch an, aus den Händen des Senats 20.000 Euro Preisgeld anzunehmen, angesichts der massiven Kürzungen im Berliner Kulturetat. Daher werde er das Preisgeld spenden, und zwar an diejenigen, die von den Kürzungen betroffen seien. 57 Einrichtungen, deren Bankverbindungen sich ja wohl ermitteln ließen. Bei den Wiener Festwochen hatte jetzt Rüpings neuer Theaterabend Premiere, All About Earthquakes, also alles über Erdbeben. Dabei hat er die Novelle Das Erdbeben in Chile von Heinrich von Kleist zusammengebracht mit All About Love, einem Bestseller der verstorbenen amerikanischen Autorin Bell Hooks. Da geht es um Liebe als Instrument, um Gräben in der Gesellschaft zu überwinden, während in der Kleist-Novelle ein illegitimes Paar erst durch ein Erdbeben gerettet wird, dann aber von einem wütenden Mob erschlagen. Unser Theaterkritiker Martin Thomas Pesel war bei der Premiere dabei.
Es beginnt, wie so oft bei Christopher Rüping, entspannt. 14 SpielerInnen, so viele wie noch nie in seinen Inszenierungen, hängen auf der Bühne ab.
Hallo!
Und Damien Rapgetz begrüßt das Publikum.
Okay, auf meinem Weg hierher, heute, habe ich mir das vorgestellt, wie ich hier stehe und hallo, hallo, hallo sage. Ich mache das immer, das ist so ein Ritual von mir.
Dann zeigt uns das Ensemble erst einmal eine Reihe von Erdbeben aus der Geschichte. Das Stück heißt ja All About Earthquakes, obwohl es genauso gut einfach den Titel Das Erdbeben in Chile tragen könnte. Heinrich von Kleists Novelle aus dem Jahr 1806 bildet den roten Faden der Inszenierung. Wenn auch mit einem privaten Dreh, da Geronimo und Josephe, die Liebenden aus der Novelle, von dem 38-jährigen Moses Leo und der 65-jährigen Elsie de Brau, übrigens ganz entzückend, gespielt werden, ist auf der Bühne eben der Altersunterschied Thema.
Für mich fühlt sich das so an, als wäre das eine große Sache. Ihr zwei seid jetzt ein Paar.
Hör mal auf damit jetzt, Enrico, du bist 30.
Guter Punkt, Mutter. Möchtest du mir damit sagen, dass ich mich meinem Alter entsprechend aufführen soll? Geronimo, wie alt bist du nochmal? 35? 40? 38, ja. Sieh, du bist 65. Mutter, das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Für dich?
Für mich, ja.
Es ist Josephes Sohn, den es im Original natürlich gar nicht gibt, der den Erzbischof und den Vizekönig von Santiago de Chile einberuft, um dem zärtlichen Einverständnis ein Ende zu bereiten. Der Hinrichtung kommt schließlich das Erdbeben zuvor, das hier durch einen angeblichen Stromausfall im ganzen Theater angedeutet wird. Die Liebenden sind wieder vereint und schließen sich einer Gruppe Überlebender an. Eine paradiesische Utopie ist erreicht. Doch noch bevor die Geschichte ihre schlimmstmögliche Wendung nimmt, ist Zeit für theoretische Ausführungen über die Liebe.
Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wenn man aufhört, die Frage nach der Liebe ausschließlich auf den Bereich des Privaten, des Individuellen, ja der Zweierbeziehung anzuwenden, sondern auf die ganze Gesellschaft, dann wird das, worum es Hathaway eigentlich geht, klarer. Die Frage lautet da nicht länger, wurde ich wirklich geliebt oder liebe ich richtig, sondern wie würde eine Gesellschaft der Liebe aussehen? Wie unterschiede sie sich von derjenigen, in der wir heute Morgen aufgewacht sind? Versteht ihr, was ich meine?
Hier bestätigt sich der Verdacht, dass die Ausgangsmaterialien, Kleists Novelle und Bell Hooks Buch All About Love aus dem Jahr 2000, atmosphärisch so gar nicht zusammenpassen wollen. Als Bindeglied muss Hathaways 33 Jahre alter Hit What is Love herhalten, dessen Songzeile Baby Don't Hurt Me angeblich die ganze Antwort auf die im Titel gestellte Frage, was die Liebe eigentlich sei, schon in sich berge.
Tu mir nichts weh. Da, wo Gewalt ausgeübt wird, ist keine Liebe. Da, wo einer dem anderen wehtut, ist keine Liebe.
Der Einschub wirkt erzwungen, seine Schlussfolgerung arg naiv und wie ein Versuch, sich dem Motto der diesjährigen Festwochen als Republik der Liebe anzupassen. Dafür hätte es den Ausflug in die Populärwissenschaft aber gar nicht gebraucht. Die Spielarten der Liebe werden auch im Kleist-Teil interessant verhandelt. Vom altersunabhängigen Begehren über die Caritas, also die Nächstenliebe, bis hin zur gesellschaftlichen Empathie. In seinen besten Momenten kreiert Rüpings Inszenierung durch leises Schauspiel, authentische Emotion und wunderschönes Licht eine Lagerfeueratmosphäre, in der sich das Publikum mühelos verliebt in die Menschen auf der Bühne. Typisch Rüping, schauspielern sie immer nur so viel wie nötig und sind ansonsten ganz unangestrengt sie selbst. Fazit: Ohne verkrampfte Bezüge auf Bell Hooks und Hathaway hätte All About Earthquakes ein sehr besonderer Abend über die Liebe werden können.
All About Earthquakes, der neue Theaterabend von Christopher Rüping, hatte Premiere bei den Wiener Festwochen. Das war ein Beitrag von Martin Thomas Pesel. Vor 150 Jahren, da ist die Oper Carmen uraufgeführt worden in Paris. Aber das Publikum reagierte damals ablehnend. Vermutlich, weil das Werk so anders war als erwartet. Das Leben der Menschen wurde hier sehr direkt gezeigt. Carmen widersetzt sich gesellschaftlichen Konventionen. Und schließlich wird sie am Schluss auch noch von ihrem eifersüchtigen ehemaligen Geliebten erstochen. Später wurde die Oper ein Publikumsrenner. Bekanntlich diesen großen Erfolg konnte der Komponist Georges Bizet aber nicht mehr erleben. Er ist nämlich 3 Monate nach der Uraufführung gestorben an einem Herzanfall im Alter von nur 36 Jahren. Auch Bizets Tod ist also 150 Jahre her und das nimmt man in Paris jetzt zum Anlass, den Komponisten mit einem Festival zu feiern. Zum Auftakt gab es 2 Werke, die nur selten auf die Bühne kommen, Le Docteur Miracle und La Lésienne, hier ein Ausschnitt aus der Ouvertüre. Ein selten gespieltes Werk ist La Lésienne, aber die Musik, die wir gerade hören, die kommt manchen doch sicherlich bekannt vor. Und warum das so ist, das habe ich unseren Opernkritiker Uwe Friedrich gefragt.
Dieses Stück ist vor allen Dingen bekannt, weil es 2 Suiten aus der Schauspielmusik gibt von Georges Bizet. Das Schauspiel nach Alphonse Daudet ist schon bei der Uraufführung durchgefallen. Das ist eine ziemlich schwache Manzette von einem Mann, der sich umbringt, weil seine Frau untreu ist. Die Musik hingegen war schon bei der Uraufführung ein Riesenerfolg. Das Stück wird nie gemacht und jetzt hat sich aber das Palazzetto Bruzzane entschieden, eine szenische Version zu versuchen, um eben diese Musik aus dem quasi sterilen Konzertsaal zu erlösen. Man hat ein paar Tänzer dazu genommen und einen Erzähler. Es gibt eine Bühnenmaschine, die eine Mühle darstellt, weil das basiert auf der Novellensammlung Briefe aus meiner Mühle. Also da gibt es ganz viele Bezüge in der Inszenierung. Das funktioniert sehr gut, weil tatsächlich diese Musik dann in einen szenischen Zusammenhang kommt und ein völlig neues Leben bekommt. Dirigiert von Sora Elisabeth Lee, die auch Le Docteur Miracle dirigiert hat. Eine sehr schöne, runde Sache und man vermeidet ein schwaches Schauspiel.
Das 2. selten gespielte Werk, Sie haben schon angesprochen, Le Docteur Miracle, also auf Deutsch der Wunderdoktor. Wovon handelt das denn?
Das ist eine der typischen Farcen, die im 19. Jahrhundert wahnsinnig populär waren beim Publikum. Eine Geschichte um eine Liebe mit Hindernissen. Der Podestat von Padua will auf keinen Fall, dass seine Tochter einen Soldaten heiratet. Der verkleidet sich auf verschiedene Weise, unter anderem als vollkommen unfähiger Diener, der angeblich den Vater vergiftet. Und dann kann nur der Wunderheiler und Überraschung, Überraschung, das ist auch wieder der verkleidete Soldat. Der kann ihn retten von der Vergiftung unter der Bedingung, dass er ihm seine Tochter zur Frau gibt. Der Vater sagt dann, naja, dann bin ich die Alte los oder die Junge los in diesem Fall. Und sie heiratet nicht den Soldaten. Natürlich wird alles aufgelöst. Und das alles ist wunderbar witzig inszeniert von Pierre Le Bon im eigenen Bühnenbild und selbst entworfenen Kostümen. Sehr Commedia dell'arte mäßig. Unglaublich lustig, diese ganzen Verwechslungs- und Komödienmomente ausgespielt. Es wird viel gelacht und die Musik unterstützt das sehr, sehr virtuos und sehr lustig.
Das Ganze ist ja ein Werk, das Bizet mit 18 Jahren komponiert hat für einen Wettbewerb, den damals sein älterer Kollege Jacques Offenbach ausgeschrieben hatte. Hört man das dem Werk denn an, dass Bizet damit Offenbach gefallen wollte?
Unbedingt. Man hört Offenbachsche Couplets da drin. Man hört auch ein bisschen Rossini, der ja in Komödien zu der Zeit noch das Maß aller Dinge war, in Opernkomödien. Witzig instrumentiert, sehr französisch dabei, in den Harmonien, in den Melodieverläufen, auch sehr französisch besetzt hier in der Aufführung im Théâtre du Châtelet. Und einer der Höhepunkte ist das Quartett vom Omelette, das von dem unfähigen Diener serviert wird. Und wir hören mal einen Ausschnitt daraus. Oh, Das war das Quartett vom Omelette. Marc Moyon ist der Silvio, der verkleidete Soldat, eine Tenorstimme, wie man sie nur in Frankreich hören kann. Wunderbar passend besetzt. Dima Bawap ist die Lorette und Thomas Dollier ist der Podesta von Padua. Das funktioniert großartig. Louise Ma ist die Veronique, die Frau, die immer davon redet, da lebt der Podesta noch, die immer davon redet, dass sie ja schon Witwe ist. Auch das eine typische Komödienkonstellation.
Das hört sich ja nach einem gelungenen Abend an. Sollten denn die beiden Werke, La Lésienne und Le Docteur Miracle, auch woanders mal wieder auf die Bühne kommen? Also sind da ungehobene Schätze?
Le Docteur Miracle ist unbedingt eine Empfehlung. Super witzig, tolle Musik, großartige Gelegenheit für vier komödiantische Sänger, sich zu produzieren. Auch ein Riesenerfolg beim Publikum. Also ja, bei La Lésienne, naja, wenn man diese Musik mal szenisch sehen will, ja. Aber das ist ja auch genau die Aufgabe von so einem Festival, wie es das Palazzetto Bruzzani jetzt in Paris veranstaltet.
Unser Musikkritiker Uwe Friedrich war das über den Auftakt eines Pariser Festivals zu Ehren des Komponisten Georges Bizet. Zivilisationsbruch, diesen Begriff hat der Historiker Dandina für den Holocaust geprägt, um zu sagen, die systematische Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden war nicht nur ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern sie erschütterte auch die moralischen und kulturellen Fundamente unserer Zivilisation. Geboren als Sohn jüdischer Eltern aus Osteuropa, kam Dandina 1946 in München zur Welt, also in der amerikanischen Besatzungszone. 1949 gelang seinen Eltern die Einwanderung nach Israel. 1954 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Kindheitseindrücke, die den Nährboden für seine Neugier als Historiker waren, wie Dandina immer wieder betont. In Frankfurt am Main ist er heute mit dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet worden, der an den gleichnamigen Schriftsteller und Essayisten erinnert. Der Historiker Dandina helfe uns, unsere Epoche immer neu zu reflektieren und zu verstehen, so die Begründung des diesjährigen Preisrichters Daniel Cohn-Bendit. Juliane Ort war bei der Preisverleihung dabei.
In der Frankfurter Paulskirche stehen mit Daniel Cohn-Bendit und Dandina zwei Männer, die vieles gemeinsam haben. Sie sind in der gleichen Zeit geboren, der eine 1945, der andere ein Jahr später. Beide als Kinder von jüdischen Eltern, die vor Krieg und Verfolgung fliehen mussten. Später treffen sie sich in Frankfurt und erleben die bewegte Zeit der Studentenproteste und die prägende Lehre der Frankfurter Schule von Horkheimer und Adorno.
Und das Entscheidende ist also nicht, dass Dandina als Sohn Verfolgter, denn seine Mutter kam aus Litauen, sein Vater aus Polen, das ist, wenn man will, die pränatale Identität von Dandina. Danach ist seine Identität sein Werk.
Und das ist umfangreich. Promoviert hatte Dandina noch in Jura, aber auch da schon mit besonderem Interesse an der Rechts- und Verfassungsgeschichte. Danach wendet er sich seinen Nebenfächern zu, Geschichte, Soziologie und Orientalistik. Das Interesse für die islamisch-arabische Welt begleitet Dandina seit seinen Kindheitstagen, die er in Israel verbringt und wo er den ersten arabisch-israelischen Krieg miterlebt. Der Konflikt wird eines seiner Lebensthemen und steht im Zentrum seiner Habilitationsschrift, deren Titel Laudator Daniel Cohn-Bendit besonders hervorhebt. Israel in Palästina.
Das hört sich harmlos an. Es ist aber für das Denken von Dandina wesentlich. Es heißt nicht Israel und Palästina. Es heißt nicht den palästinensischen, israelischen oder israelischen Konflikt. Es heißt, und das ist die Bestimmung, Israel liegt in Palästina. Das heißt, man kann nur Israel und Palästina zusammen denken.
Das Thema ist so aktuell wie vielleicht nie zuvor. Daniel Cohn-Bendit sieht eine Legitimität sowohl für Israelis als auch für Palästinenser durch das bloße Dasein beider. Er spricht sich für gegenseitige Akzeptanz aus und daraus resultierend eine Zwei-Staaten-Lösung. Daniel Cohn-Bendit geht auch auf das Massaker vom 7. Oktober und die Folgen ein. Er spricht von einer Mitschuld der israelischen Regierung und verurteilt ihr späteres und ihr aktuelles Verhalten.
Der 7. Oktober war unerträglich. Der Krieg, wie er weitergeführt wird, ist unerträglich. Und Dandina sagt ganz richtig, man schämt sich als Jude für das, was in Gaza passiert.
Genauso beklagt Daniel Cohn-Bendit aber auch den nach dem 7. Oktober deutlich sichtbaren Antisemitismus in Deutschland und nennt es einen Fehler, sich mit der Hamas zu solidarisieren. Preisträger Dan Diener greift im Anschluss die Frage nach Antisemitismus auf. Den Versuch, eine Definition davon vorzunehmen, hält er für unsinnig. Antisemitismus habe einen schwebenden Charakter, sagt er, wie Mehltau, der über den Dingen liege.
Das klingt natürlich jetzt nicht unbedingt optimistisch. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es sehr hilfreich, dass man sich aus der Falle hinaus bewegt von, ist es jetzt antisemitisch oder ist es nicht antisemitisch? Diese Diskussion ist völlig, meines Erachtens, unsinnig, wenn man nicht begreift, dass das etwas ist, was letztendlich ein Teil unserer Kultur ist.
Keine entlastende Antwort habe er parat auf diese Frage, räumt der Preisträger ein. Für Dan Diener gibt es keine einfachen Antworten, sondern nur den Blick auf die globalen Zusammenhänge. Daher spannt er einen großen historischen Bogen von der Julirevolution in Frankreich 1830, von der auch der junge Ludwig Börne inspiriert war, dem zeitgleichen Beginn der Kolonisation Algeriens durch Frankreich und ihrem Ende 1962 mit der Flucht der Algerienfranzosen. Der Historiker mit dem globalen Blick gibt seinem Publikum eine Erkenntnis mit auf den Weg.
Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Genauer, es sind wir, die sich einen Reim auf sie machen. Dies dient sowohl der Erkenntnis als auch einer nach vorne gerichteten Orientierung. Dass die Dinge in Zukunft nicht so kommen mögen, wie sie in der Vergangenheit gekommen sind.
Der Historiker Dan Diener ist heute in Frankfurt am Main mit dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet worden, Juliane Ort berichtete. In Chemnitz wurde heute das erste Dokumentationszentrum zum sogenannten NSU eröffnet. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Offener Prozess nennt sich die Dokumentationsstätte zum rechtsextremistischen nationalsozialistischen Untergrund. Die Wahl fiel auf Chemnitz, weil die drei Mitglieder der terroristischen Vereinigung Beate Schäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos viele Jahre von Chemnitz aus 10 Morde planten, außerdem Anschläge und Raubüberfälle. Zur Eröffnung äußerte sich auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Wir sind es den Betroffenen und der gesamten Gesellschaft in Deutschland schuldig, uns an diese rassistisch motivierten Taten zu erinnern. Ganz unumstritten ist das Dokumentationszentrum nicht, denn in der Stadt leben nach wie vor ehemalige Unterstützer des NSU, was für Angehörige der Opfer schwierig sein dürfte, die auch heute vor Ort waren. Oberbürgermeister Sven Schulze von der SPD und andere befürchten, das Image der Stadt, aktuell ja Kulturhauptstadt Europas, könne Schaden nehmen. Ulf Bohmann, der Soziologe an der TU Chemnitz ist, sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur:
Das ist immer eine schlechte Idee, zu hoffen, dass eine negative Assoziation irgendwie von alleine verschwindet, und immer eine gute Idee, etwas offensiv und selbstbewusst und selbstkritisch zugleich anzugehen. Also da gibt es in Deutschland ja durchaus einiges an historischer Erfahrung, und das schadet, wenn wir jetzt an Städte denken, es schadet den Städten nicht. Also speziell auch Nürnberg wird sicherlich nicht als der Ort, nur der Ort des Reichsparteitagsgeländes oder sowas wahrgenommen, sondern als ein Ort, der das angeht.
So der Soziologe Ulf Bohmann im Deutschlandfunk Kultur. Und wir kehren auch hier nochmal kurz zurück nach Cannes, wo sich die luxemburgisch-deutsche Schauspielerin Vicky Krieps vielleicht auch Hoffnungen auf einen Preis gemacht hatte. Sie war in der Produktion Love Me Tender in der Nebenreihe Un Certain Regard zu sehen. Krieps war schon mit diversen Filmen dort vertreten und auch schon mal Teil der Jury in Cannes bei den Filmfestspielen und äußerte sich im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur auch bezüglich Kritik an den Filmfestspielen.
Dass traurigerweise natürlich unsere Welt hauptsächlich vom Kapitalismus dirigiert ist, also auch die Kunstwelt. Und dass jetzt, wo ich in der Jury war und die Auswahl der Filme gesehen habe, schon auch eine gewisse politische Entscheidung dahinter gesehen habe oder eine kommerzielle. Also ich fange an zu erkennen, was für Filme im Wettbewerb laufen und warum, und nicht immer nur, weil es der bessere Film ist. Und es ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist einfach so ein bisschen ernüchternd, ja.
So die Schauspielerin Vicky Krieps im Deutschlandfunk Kultur über die Filmfestspiele in Cannes.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über Bundespräsident Steinmeier, der von der neuen Bundesregierung ein besseres Erscheinungsbild fordert. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.